Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich bei euch bin. Ihr braucht keine Pause, das ist sehr gut. Ihr seid wissbegierig nach dem Wort Gottes, das ist ganz biblisch. Das ist sehr schön. Ich komme heute Morgen aus Moorgarten, das ist gar nicht so weit von hier, ein bisschen geschichtsträchtiger, aber ziemlich nah dran heute Morgen. Da wohne ich mit meiner lieben Frau und drei Kindern. Wir gehen dort auch in die FEG Eggeri und da gibt's auch eigentlich schöne Verbundenheit. Aber heute Morgen bin ich eigentlich da vom Freundesdienst, Missions- und Hilfswerk. Da habe ich die Predigt zu gewählt und werde auch dann nachher, nach der Predigt, nach dem Lied, dann noch was zu dem Missionswerk erzählen. Der sichere Halt. Ihr habt auf den Tischen solche Traktate oder Predigthilfen, dürft ihr gerne nehmen hier. Und auf dem Tisch liegen auch noch ein paar mehr. Und da hinten hat es dann ja noch mehr für die dann nicht nur selber lesen möchten, sondern das Wichtige oder Gute wäre, die auch zu verteilen. Der sichere Halt. Es ist ja ein schönes Bild, so vertrauensvoll, wie das Kind sich bei dem Größeren festhält. Und das ist für mich so der Ausdruck von Sicherheit, wo wir uns nach sehnen. Die Sicherheit, man muss den anderen noch nicht mal sehen, sondern das Spüren. Der andere ist da, ich bin gehalten. Sicherheit hat was zu tun mit dem Halt, dass wir Halt haben. Heute ist Palmsonntag. Und es ist so, wie Isabel vorhin sagte, da haben alle geschrien, Hosianna, dem Sohn Davids. Und sie haben gewusst, jeden, wenn du rumgegangen wärst, die hätten alle gesagt, das ist der Messias, das ist er. Ganz sicher. Und da haben wir Halt drin. Da ist unsere Sicherheit, Festigkeit. Und wieso kam es dann, dass ein paar Tage später viele von denen, die so gejubelt haben, geschrien haben, Kreuze gehen. Und wo war da die Sicherheit? Es ist keiner geblieben. Alle Jünger sind geflohen. Und auch der Petrus, der gesagt hat, und selbst wenn ich mit dir sterben würde, kein Problem. Was ist in dem Moment? Warum versagen wir dann auch? Wo ist unsere Sicherheit? Und wo machen wir die fest? Dazu soll der Gottesdienst heute dienen. Ich bin heute Morgen mit ÖV gekommen. Und ich weiß nicht, es ist so schön, vor allen Dingen hier auf der Seite dann hin, da steht dann immer drauf, Halt auf Verlangen. Oh, ich dachte, genau das ist es. Wenn ich jetzt nicht Halt drücke, wo ich raus will, dann braust der Zug vorbei. Und so ist es auch im Alltag. Wenn wir nicht Halt drücken auf Verlangen, dann braust das Leben, der Alltag an uns vorbei. Wir machen das in dem Moment schon. Halt auf Verlangen. Gratulation euch allen heute Morgen. Ihr habt heute Morgen alle einen Halt auf Verlangen gedrückt. Denn jeder Gottesdienst, jedes Gebet, jedes Singen, jedes Lobpreis, das alles ist ein Halt auf Verlangen. Weil unsere Seele, die sehnt sich danach, diesen Halt zu erleben. Wir brauchen das so dringend. Und es ist zu wenig, nur einmal die Woche diesen Halt zu haben. Nächsten Sonntag habe ich wieder diesen Halt. Das ist zu wenig. Sondern so, wie wir ein- und ausatmen, so wie wir Nahrung aufnehmen, so auch das Wort Jesus selber immer wieder in uns aufnehmen. Die Kraft vom Wort Gottes. Und das gibt uns sicheren Halt im Alltag. Der sichere Halt, ich habe mir Gedanken gemacht, Gedanken gemacht zu Sicherheit im Alltag, Halt, Festigkeit, gegründet sein. Und ich bin irgendwie auf die Idee gekommen, so wie die Isabel dann anfängt zu spielen, bin ich auf die Idee gekommen, ich schaue jetzt in meinem Internet, was steht da eigentlich unter Sicherheit? Und innerhalb von, glaube ich, noch nicht mal eine Sekunde, kommen diese verrückten Ergebnisse von über 2,7 Milliarden Einträge, Ergebnisse. Also normal ist ja immer Millionen. Aber das war jetzt Milliarden. Da dachte ich, boah, also der Mensch, wir sehnen uns nach Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit. Und es zeigt auch das Ergebnis. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee und habe gesagt, jetzt schaue ich mal nach Unterleben. Und siehe da, nur 0,6 Milliarden Einträge, Ergebnisse. Und ich denke ein bisschen mathematisch, dann dachte ich, wie, das Leben ist nur ein Viertel mal so wichtig wie die Sicherheit. Das kann es nicht ganz sein. Aber wir legen ganz, ganz viel Wert auf Sicherheit. Wir sehen es auch in diesen Tagen wieder mit dem ganzen Computerei, die ganzen Virussachen. Da muss Sicherheit, eine Firewall und Schutz braucht es da. Und auch in unserem Leben braucht es diesen Schutz, diese Firewall. Und dann ist die Frage, worauf verlassen wir uns im Alltag? Worauf verlassen wir uns in unserem Leben? Und worauf haben wir uns schon verlassen? Und ich kann euch sagen, ich habe mich in meinem Leben auf Dinge verlassen und wurde verlassen. Und das ist schmerzlich. Das ist nicht schön, wenn wir Dinge erleben, wo wir sagen, da habe ich mein Leben drauf gebaut, da bin ich verlassen worden. Das ist ein Schmerz und den dürfen wir auch zulassen. Wichtig ist, dass wir nicht, ich weiß gar nicht, ob das Wort gibt, dass wir nicht lernresistent werden. Das wäre auch nochmal eine Predigt extra. Dass wir denselben Mist, den wir einmal gemacht haben, nicht nochmal machen. Da, wo wir uns auf falsche Dinge gegründet haben oder gebaut haben, dass wir da nicht nochmal reinfallen. Und sagen, das passiert nicht noch einmal. Dass wir Dinge, die nicht gut gelaufen sind, wieder erleben, ans Kreuz bringen und Vergebung erleben und dann neu starten. Da ist auch eine Sicherheit drin, dass wir uns verlassen auf Dinge, die wirklich auch im Leben halten. Das ist so wichtig. Das ist ein sehr schönes Bild vom Anker. Wir haben es vorhin im Lied gehabt. Das ist der Geist Gottes, der Dinge auch wieder zusammenbringt. Der feste Halt, der Anker ist ein ganz, ganz starkes Bild für Sicherheit und Halt im Leben. Und wenn ihr euch den Anker anschaut, der hat in der Mitte ein Kreuz. In der Mitte vom Anker ist das Kreuz, auf fast jedem Bild. Und unten die beiden Haken, die nachher in den Grund sich eingraben sollen, die zeigen nach oben. Die zeigen nach oben ins Himmlische. Das ist die Richtung. Und dann diese Öse, die scheint total nebensächlich zu sein, die ist wichtig. Die Öse, die schafft die Verbindung zum Himmlischen. Wir brauchen alles drei. Wir brauchen diesen Anker. Und dann habe ich gedacht, Anker, es ist ganz, ganz bestimmt ein ganz, ganz biblisches Bild. Ist es nicht. Ich habe mal nachgeschaut, wie oft kommt in der Bibel das Wort Anker vor. Und es kommt eigentlich nur einmal vor. Und zwar in dem Sinne, dass es für uns eine Bedeutung hat. Und deswegen macht es auch die eine Stelle so, so wichtig. Aber es kommt nachher noch viermal vor, und zwar in Apostelgeschichte 27 beim Apostel Paulus, wo er dann nachher sagt, wo er Schiffbruch erlitt, da war der Anker da und dann mit dem Anker da und da. Aber es hat keine Bedeutung für uns, es ist einfach eine Erzählung. Aber an einer Stelle in Hebräer 6,19, also 18 lese ich auch noch ein bisschen, da steht Hebräer 6,18, so sollen wir einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Und jetzt kommt's. Diese haben wir. Wir haben diese festgehaltene Hoffnung haben wir als einen sicheren Anker. Da ist das Wort. Wir haben diese angebotene Hoffnung als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Da ist es. Das ist die Verbindung zum Himmlischen. Im Irdischen haben wir die Verbindung zum Himmlischen. Und das ist immer das, was auch die Boten und Botinnen stark gemacht haben. Auch in der Not. Dass wir festhalten an den göttlichen Verheißungen. Festhalten an dem Herrn selber. Festhalten an Gott. An dem, was er gibt. Ich finde, das ist ein ganz starkes Bild hier. Wie ich das gesehen habe, das habe ich gedacht, das ist es. Das brauche ich. Dieser Anker ist ja super. Da könnten wir uns drauf setzen. So riesig ist der. Ein paar Leute sogar. Der Anker ist ganz wichtig fürs Schiff. Aber wenn ihr mal schaut, der Anker ist mini gegen das Riesenschiff. Und wir würden denken, der hat doch keine Bedeutung. Weil das Schiff fährt auch ohne Anker, klar. Aber dann ist es auch vorbei. Dann fährt es nämlich hin, wo es nicht will. Aber der Anker, der ist ganz entscheidend. Also ich habe mal nachgeschaut in Tabellen, wenn man ein Schiff bauen will. Ich wollte jetzt keins bauen. Ich habe jetzt auch nicht einen Auftrag wieder, liebe Noah, dass sie ein Schiff, doch Noah, ein Schiff zu bauen. Und da habe ich nachgeschaut, da gibt es Tabellen, wenn ich zum Beispiel ein 30.000 Kilo Schiff bauen würde, dann gibt es eine Tabelle, wie groß der Anker sein sollte. Und der ist nur, also 30.000 Kilo und der Anker ist nur 40 Kilogramm. Da habe ich gedacht, das ist ja ein Witz. Da habe ich nochmal hingeschaut, ist wirklich, es ist noch nicht mal ein Promille. Also gerade ein Promille, so muss man sagen. Und jetzt geht's so, je kleiner das Schiff wird, umso kleiner wird auch promillemäßig der Anker. Also da muss ich sagen, der hat ja fast keine Bedeutung vom Maß, von der Größe, aber er ist so entscheidend, auch in unserem Leben. Der Anker ist ganz entscheidend. Der Anker ist das Bild dafür, dass er sich wirklich eingräbt, dass wir fest sind im Grund, dass wir nicht abgetrieben werden, dass wir nicht durch Strömungen, auch Zeitströmungen, Gedankenströmungen, diesen ganzen Mist, dass wir nicht einfach abirren, sondern dass wir fest sind. Dass wir nicht, wenn Fluten kommen, Ströme, Sturm und so weiter, dass wir da unseren festen Halt haben. Ich habe mal nachgeschaut, wo der Mensch eigentlich seinen Halt festmacht. Und je mehr ich da reingeschaut habe, war ich erstaunt, was es da alles für ein Zeugs gibt. Natürlich steht die Gesundheit an Nummer 1 oben, das ist das Megatrend-Thema. Viele sagen, wenn ich gesund bin, das ist meine Sicherheit, das ist mein Halt, dann habe ich alles. Manche sagen auch, die machen einen Mischmasch mit Religionen. Die nehmen ein bisschen von da, ein bisschen von da, ein bisschen von da. In unserem Tal gibt es so viele, hier sicherlich auch in Einsiedeln, die so ein richtiges Mischmasch machen, von allem ein bisschen nehmen. Das ist Katastrophe. Aber für sie langt's. Sie nehmen sogar ein bisschen vom Christentum. Dann auch Anerkennung, Leistung. Wenn ich das erreicht habe, wenn ich diese Stellung habe, da sind wir Männer vor allen Dingen in Gefahr. Wenn wir diese Stellung haben, dann habe ich es. Könnt ihr vergessen. Dann kommt die nächste Stufe. Das ist ein nie endenden Schlund. Dann auch Beziehungen. Wenn ich diese Beziehung habe, das ist mein Halt. Arbeit ist fast ähnlich wie mit Anerkennung. Wenn ich die Arbeit habe, diese Position, das ist mein Halt. Oder auch sogar die Gemeinde. Die Gemeinde ist mein Halt. Ist nicht ganz falsch, ist aber auch nicht ganz richtig. Ich komme gleich dazu. Oder auch der Materialismus. Und da gibt es sicherlich noch viele andere Dinge, wo der Mensch seinen Halt festmacht. Und wenn diese Dinge wegbröckeln, dann ist es wie mit einem Schiff ohne Anker. Ab und man weiß nicht, wohin. Wir müssen uns das genauer anschauen. Was ist die Gesundheit? Was ist bei Krankheit? Ich tue das ein bisschen in Frage stellen. Was ist bei Krankheit? Wenn ich gesund bin und habe meinen Halt und bin krank, habe vielleicht einen sehr schlechten Bericht vom Arzt, ist dann mein Halt weg? Ich darf meinen Halt nicht in meine Gesundheit reinsetzen. Oder auch die Religion, das ist sowieso fatal, weil Lehre, mit 2e geschrieben, erzeugt noch mehr Lehre. Oder auch die Anerkennung, Leistung, es ist nie endend, nie endend. Selbst Beziehungen, was ist bei Zerbruch? So viele haben gesagt, da bin ich mir ganz sicher, das ist es. Und dann kam der Zerbruch und so viel kaputt. Auch das ist nicht unser Halt. Genauso auch die Arbeit. Was ist bei Arbeitslosigkeit? Ich sage euch, alle, die noch nicht arbeitslos waren, können sich nicht vorstellen, was das für eine Not ist, wenn man arbeitslos ist. Da fällt vieles weg. Das tut weh. Das ist ein Schmerz. Deswegen darf die Arbeit nie unser Halt sein. Ich weiß auch einen ganz gläubigen Christen, der gesagt hat, das ist meine Berufung. Und dann habe ich ihn gewarnt und habe gesagt, wir dürfen nie unsere Arbeit zur Berufung machen. Die Berufung ist in Christus und nicht in der Arbeit. Und dann ist er gekündigt worden. Aus heiterem Himmel. Und dann ist er zusammengebrochen. Ein Monat nichts mehr. Es geht bis dahin, dass man nicht mehr leben will. Das, was vorher noch unsere Berufung war. Gesundheit. Die Gemeinde. Liebe Geschwister, ihr habt es selber erlebt. Das ist nicht schön, wenn sich Dinge spalten. Es ist auch nicht, es tut uns auch weh. Wir in der Gemeinde Eggeri haben das auch erleben müssen. Es ist immer ein Schmerz. Und es kann auch nicht unser Halt sein. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde, als Familie zusammenkommen, Gottesdienst feiern. Aber der Halt ist nicht in der Gemeinde selber, sondern wenn wir Einzelne richtig gehalten sind, dann bilden wir die Gemeinde. Und dann können wir auch einander halten. Das ist ein Geheimnis. Und auch Materialismus, wir sehen es beim Kornbauer. Endlich habe ich es erreicht. Jetzt, meine liebe Seele, sei guten Mutes und so weiter. Und der Herr sagt, noch heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Und alles ist für nichts. Also wo ist unser Halt? Was ist unser Halt? Was gibt uns wirklich in unserem Leben, in unserem Alltag Sicherheit und Halt? Was gibt uns wirklich Sicherheit? Und wir dürfen gar nicht fragen, was gibt uns Sicherheit? Sondern es gibt nur eine Frage, wer gibt uns Sicherheit? Und Sicherheit und Halt haben wir nur in der Person Jesus Christus. Und alles andere geht von da aus und wird gefestigt. Und das ist der große Unterschied. In 1. Korinther 3,11 steht geschrieben, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jesus ist der Grund unseres Lebens, der Grund, der hält, der fest ist, der uns Sicherheit gibt. Und da, wo wir auf Jesus Christus bauen, da haben wir festen Halt. Da haben wir Sicherheit, weil Jesus ist unsere Sicherheit, ist unser Halt. Ich finde es noch sehr schön, in dem Wort sicher habe ich entdeckt, da steht ich und er drinne. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Normal kommt er vorne und ich dahinter. Aber es ist beides. Sicher, ich und er, er und ich. Das ist Sicherheit. Das gibt Festigkeit. Es ist ganz interessant, dieses Bild ist sowieso stark auch von dem Aufbau, ist auch ein Bild von der Gemeinde. Die Gemeinde ist immer wieder, die sich gegründet hat auf das Fundament Jesus und dann braucht es die Säulen, um weiter zu bauen, um weitere Festigkeit zu haben. Aber der Grund ist ganz wichtig und da gibt es verschiedene Säulen und das Fundament ist dabei ganz entscheidend. Ich habe jetzt gelesen, dass es in Dubai 2010 ein Haus gebaut wurde, das 830 Meter hoch ist. 830 Meter. Und dann habe ich nachgedacht und dachte, boah, was müssen die ein Fundament haben? Und dann habe ich noch weitergelesen, dass jetzt 2022 ein Haus fertiggestellt werden soll in Saudi-Arabien mit über 1000 Metern Höhe. 1500 Meter. Mein erster Gedanke war, willkommen in Babel, nichts Neues auf der Erde, der Mensch hat sich nicht verändert, es ist alles beim Alten, in dem Sinne. Und dann habe ich aber nachgeschaut, jetzt interessiert es mich, dieses 1000 Meter hohe Haus, was hat das für ein Fundament? Und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wenn wir dieses Haus mit 1005 Meter, hat ein Fundament von 60 Metern. Boah, müsst ihr euch überlegen, die bauen erstmal, gehen 60 Meter in die Tiefe, bevor sie erstmal 1000 Meter hoch können. Das ist ein ganz starkes Bild. Also ich weiß nicht, wie in Einzelnen, wie viele Häuser es hier gibt, die 60 Meter sind. Wahrscheinlich die allerwenigsten. Aber überlegt mal, und jetzt das Bild für uns. Nachher kommt über dem Fundament einfach Erde drauf. Man sieht nichts von den 60 Metern. Und so ist es auch in unserem Leben. Man sieht nichts von unserem Fundament, wo wir gegründet sind. Man sieht nur den äußeren Teil. Aber der innere Teil sieht man vordergründig anfangs nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gegründet sind im Wort Gottes. Dass wir darin fest gegründet sind und gehalten sind. Und dann kommen Stürme und die halten uns dann auch fest, weil wir den festen Grund gefunden haben. Der Grund in Christus. Es ist auch wie ein Bund. In Kolosser 1, 27 steht geschrieben, Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Mehr geht nicht. Das ist der tiefe Bund, den man vielleicht äußerlich nicht sehen kann sofort, aber der tief inwendig gegründet ist und dann aber auch nach außen zu sehen ist. Die Briefe sagen immer wieder, es kann gar nicht sein, dass das nach außen hin sichtbar und erkennbar ist. Dass wir gegründet sind in Christus. Und es ist wichtig, wenn diese Stürme kommen, dass wir lernen, so wie diese Säulen, dass wir lernen, festzuhalten an dem ewigen Wort Gottes. Das sieht ganz praktisch aus, wenn Dinge kommen im Alltag, dass wir das Wort Gottes entgegenhalten. Aber dafür müssen wir das Wort Gottes kennen. Und es setzt eine gewisse Übung voraus. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich kannte eine liebe Frau in der Gemeinde, die Lobpreis und die Hände gehoben hat. Und wir haben als Junge aufgeschaut und haben gedacht, boah, hat die einen Glauben? Und nach dem Gottesdienst haben wir gesagt, Mensch, die kann doch kaum auf den Beinen stehen. Und dann steht die aber noch beim Singen vorne in den Reihen und ist am Mitsingen. Und dann liegt die im Sterben. Ein lieber Bruder kommt zu mir und sagt, du glaubst es nicht? Ich habe die Liebe besucht und die liegt da im Sterbebett. Und jetzt sagt die, ja, langt's denn wohl für Jesus? Langt's denn wohl für Jesus? Und ich sage euch, wir wissen erst, wenn wir am Sterben sind, in der Situation, in der Not, wenn Nöte über uns kommen, wie die Jünger, die alle geflohen sind, dann wissen wir, ob es langt oder nicht. Dann ist es wie eine Zahnpastatube, die so richtig zerdrückt wird. Das wollen wir nicht. Aber dann sieht man erst, was drin ist. Und manchmal werden wir zerdrückt, um zu sehen, was in uns drin ist. Es ist nicht schön. Es mag keiner. Langt's denn wohl für Jesus? Ja, es langt für Jesus. Allemal. Ich habe ihm damals gesagt, Bruder, jetzt gehst du hin und sagst hier Kolosser 1, 13, 14. Und das ist mein regelmäßiges Gebet. Und ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich auch schon ein, zweimal hier gesagt. Kolosser 1, 13, 14, da steht, du Herr, du hast mich herausgerissen. Wisst ihr, wie das geht? Das ist herausreißen. Und woraus hat er uns rausgerissen? Aus der Macht der Finsternis. Und du hast mich versetzt in das Reich deines lieben Sohnes Jesus. Ich bin nicht mehr im Machtbereich der Finsternis. Es ist vorbei. Ich bin jetzt im Machtbereich des Lichtes. Du, Herr, hast mich herausgerissen. Du, steht vorher noch, du hast mich errettet, Kolosser 1, 13, 14. Du hast mich errettet, du hast mich herausgerissen aus der Macht der Finsternis und du hast mich versetzt in das Reich deines lieben Sohnes, Jesus, in dem ich die Erlösung habe, nicht bekommen werde, habe die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu. Mehr geht nicht, wenn wir hergehen und diesen schlimmen Zweifeln das Wort Gottes entgegenhalten, dann müssen diese Ängste und Zweifel fliehen, allemal. Und wenn sie nicht fliehen, dann gehe ich oder ich sage das nochmal. Das ist geistiger Kampf. Und da haben wir so wenig Ahnung davon. Aber wenn wir die Apostel hier lesen, die Apostelbriefe, da ist so viel davon. Das sind alles, müsst ihr lesen, alles ab Römer ist, wenn ihr das mal mit dem Stift markiert, wer wir sind in Christus. Und was wir haben in Christus, was uns geschenkt ist, nicht wird, wenn wir fliegen wie die Engel, sondern hier, jetzt, heute schon auf Erden. Dass wir dem Widersacher, diesen widerlichen Zweifeln, Ängsten und Nöten das Wort Gottes entgegenhalten, das ist die Übung. Und wir gehen als Sieger heraus, genauso wie Jesus. Er hat sich immer wieder an das Wort Gottes festgehalten, selbst am Kreuz noch. Immer wieder dieses Festhalten am Wort. Und lest mal Matthäus 4, ist ganz stark, 1 bis 11. Dreimal kommt der Widersacher und dreimal hält Jesus ihm das Wort Gottes entgegen. Es steht geschrieben. Und im Vers 11 steht, und der Widersacher floh und Engel kamen und dienten Jesus. Das ist geistiger Kampf. Das Wort Gottes entgegenhalten. Oh, da könnte ich noch eine Stunde schwärmen. Und ihr seid so aufmerksam. Schön, dass wir heute das Mittagessen verschieben auf die Nacht. Ja, früher war das so, da sind die sogar aus dem Fenster rausgefallen beim Paulus. So, ja, sind der Einzige, der wahrscheinlich eingeschlafen war. Aber ich hoffe, es kommt rüber, was ich meine. Diese Sicherheit, diese Festigkeit. Wenn wir spazieren gehen, dann ist alles toll. Aber wenn wir am Laufen sind in der Not, dann zeigt sich wirklich, was in uns drin ist. Was ist, wenn Zweifel kommen? Es steht geschrieben. Zum Beispiel, wenn diese, das ist wie eine Stütze, deswegen habe ich es auch hier reingeschrieben, diese Stütze, Johannes 3,16, das ist das ganze Evangelium in einem Vers. So sehr, unvorstellbar groß, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dich und mich, all die Menschen, so sehr hat er sie geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gegeben hat, damit alle, jeder und jede, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nicht bekommen werden, haben. Wir haben das ewige Leben durch Jesus. Johannes 3,16. Das ist eine Stütze in der Gemeinde. Und wenn alles nicht mehr hält, dann müssen wir uns da dran halten, an das Wort Gottes. Und das verbindet uns auch. Und dann auch, was machen wir, wenn dieser Sorgengeist kommt? Das gerade war der Zweifelsgeist. Was ist, wenn der Sorgengeist kommt? Ganz einfach, es steht geschrieben. Noch nie gelesen. 1. Petrus 5, 7. Da steht, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Hier muss keiner mit einem Rucksack rumlaufen voller Sorgen. Da muss man fast sagen, dann sind wir selber schuld. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, der hat gut reden. Ich muss jetzt sagen, ich bin auch nicht gerade einer, der keine Sorgen hat. Aber ich übe das immer wieder. Und ich möchte dahin kommen, wo der Apostel Paulus war. Er hat ja den Freudenbrief geschrieben an die Philipper. Und wisst ihr, woher der den geschrieben hat? Aus dem Gefängnis. Und wie kommt ein Apostel Paulus dazu, in Ketten, Freiheit eingeschränkt, vielleicht noch ein bisschen Brot und Wasser, das waren ja Dreckslöcher, wo die drin waren. Da schreibt er einen Brief der Freude. Philipper 4,4, freut euch alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch, weil der Herr ist nahe. Das ist der Grund. Auch in der Not, auch in den Zweifeln, dass wir daran festhalten. Und der Apostel Paulus hat auch geschrieben, aus dem Gefängnis, Philipper 4,6, ganz kurz, sorget euch um nichts. Und wisst ihr, was nichts ist? Nichts ist nichts. So einfach ist es. Wir machen es manchmal kompliziert mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ganz einfach. Nichts ist nichts. Wir sollen uns um nichts sorgen. Wenn es der Apostel Paulus schon aus dem Gefängnis den Philippern schreibt, wie viel mehr wir? Wir haben viel mehr Sorgen und wir dürften eigentlich viel mehr sorgenfrei sein. Haben wir wieder eine Aufgabe für die nächste Woche. Sorget euch um nichts. Dann auch dieser Angstgeist. Ich sage euch, ich habe das auch schon mal erlebt, auch meine Kinder in der Schule. Das war so eine blöde Sache, wie Dominoeffekt, immer mehr. Und es hat es bei mir auch gemacht. Und ich war richtig in Angst, wusste nicht mehr, wo das Ding hingeht. Und dann fiel mir ein, du, ich rufe meinen lieben Bruder an. Ich sage, Bruder, musst du mir helfen, wir müssen da reinbeten. Das ist ganz verworren, was da jetzt passiert ist. Und dann haben wir reingebetet und da im Gebet fiel mir ein, dieses Wort aus 2. Timotheus 1,7, wir haben nicht empfangen den Geist von Furcht und Angst. Nein, sage ich, habe ich nicht empfangen, sondern ich habe empfangen den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit. Den Geist habe ich. Raus, du Geist von Angst, im Namen Jesu. Das ist geistiger Kampf. Haben wir keine Ahnung davon, zum Teil. Und wenn der nicht geht, dann sage ich es nochmal, bis dass er geht. Jesus in Matthäus 4 hat nichts anderes gemacht. Er hat dem Widersacher immer wieder das Wort Gottes entgegengehalten. Schaut euch das mal an. Ich habe es so oft schon gelesen und ich freue mich schon wieder, wenn ich es nächste Mal lese. Luther hat mal gesagt, Matthäus 4 ist nicht für Jesus geschrieben, sondern für uns. Damit wir daraus lernen. Und dann auch, was immer wieder untergeht, ist dieser Habsuchtsgeist. Wie ich das gelesen habe in Kolosser 3,5, da habe ich gedacht, boah, ist das der Hammer. Wisst ihr was, da steht ganz einfach, Habsucht ist Götzendienst. Alles, was ich haben muss und was ich vor Gott stelle, ist Götzendienst. Und dann frage ich auch, Herr, wo ich da was nicht in Ordnung ist, zeig's mir. Und dann können wir es bereinigen. Habsucht ist Götzendienst. Es geht ja nicht darum, dass wir Dinge nicht haben dürfen und so, sondern es zerreißt uns letztendlich. Weil Gott uns liebt, hat er uns so klar das Wort gegeben, damit wir nicht draufgehen und uns auf falsche Sicherheiten abstützen und dann nachher auch abstürzen. Das gehört ganz eng zusammen. Ich habe mal für mich aufgeschrieben, was mein Halt und meine Festigkeit ist. Und manchmal geht es so, dass wir wie da in dem Bild vor lauter Wald die Bäume nicht sehen. Ist auch schon mal passiert. Und dann sehen wir auch gar nicht mehr die Liebe Gottes. So schön da oben mit dem Herzli. Manchmal haben wir den Blick nicht mehr davon, weil wir wie die Pferde, wisst ihr, wie die Pferde gehen? Die tun denen extra so Scheuklappen hin, damit die den Rest nicht sehen, damit die nicht nervös werden. Und dann gehen die so her, die Pferde, und von außen sehen die ganz toll aus, aber die kriegen nichts mit. Und wir müssen diese Scheuklappen wegmachen, dass wir das Ganze sehen, was Gott will. Und das sehen wir in seinem Wort. Er möchte, dass wir richtig sehen. Jesus sagt so oft und auch in der Offenbarung, ihr habt Augen und seht nicht, ihr habt Ohren und hört nicht. Es ist ein geistiges Sehen auch, dass wir tiefer sehen. Und das macht der Geist Gottes, er öffnet uns das Wort. Das ist auch der Wunsch, das Anliegen vom Heiligen Geist, dass er uns hineinführt ins Wort, dass er uns das Wort öffnet, dass wir es verstehen und dann umsetzen. Da hilft er uns dabei. Wir brauchen diese, wie die Laodicea, diese Augensalbe, diese Augenwasche und so richtig sauber machen, dass der ganze Dreck da rausgeht und dass es dann gereinigt wird. Mich hält und trägt die Gewissheit, dass ich von Gott geliebt bin. Und wo ich diesen Vers einmal entdeckt habe, und da schaffe ich heute noch mit, das ist so gewaltig, Johannes 17, 23, da steht drin, der Vater liebt uns genauso, im Griechischen steht genau, genauso wie der Vater Jesus liebt. Wow. Ich bin vom Vater genauso geliebt, um Jesu willen, wie der Vater Jesus liebt. 100%. Wir denken immer, wir sind dahinter. Wir rennen hinterher. Und unser Leben kommt erst zur Ruhe, wenn wir entdecken können, wie sehr wir geliebt sind, wie sehr der Vater uns liebt. Steht sogar nochmal in Johannes 15, 9, da steht, dass Jesus uns genauso liebt, wie der Vater Jesus liebt. Das ist ganz gewaltig. Diese Liebe, da muss uns der Geist Gottes die Augen, die Herzen, die Sinne, alles öffnen dafür und es verändert uns in wunderbarer Weise. Dann ist es auch wichtig, dass wir wissen, ich bin Kind Gottes. Johannes 1,12, da steht geschrieben, Jesus sagt, in Johannes steht drin, wie viele ihn Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, im Griechischen steht auch drin, die Autorität, die Vollmacht, die Macht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nur aus dem Fleisch, nur aus dem Willen des Mannes, sondern die von Gott geboren sind. Jetzt gibt es viele, auch hier in Einsiedeln, die sagen, wir sind doch alles, also nicht in eurer Gemeinde, sondern um euch herum, wir sind doch alles Kinder Gottes. Was sagt ihr, wenn das jemand sagt? Nein, wir sind alles Geschöpfe Gottes, das stimmt. Aber wir sind Kinder Gottes nur durch Jesus. Durch seine Erlösung am Kreuz, durch seine Auferstehung und dass ich mein persönliches Ja zu ihm gesagt habe. Und es steht ganz klar, Galater 3, 26, da steht, wir sind Kinder Gottes durch den Glauben in Jesus. Klarer geht's nicht. Man kann auch andersrum sagen, wenn wir nicht in Jesus sind, sind wir auch keine Kinder Gottes. Galater 3, 26, wir sind, das müssen wie Nägel, es muss reingehen in unser Leben. Wir sind Kinder Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Und wenn der Feind kommt und sagt, du bist ja doch kein Kind Gottes, Galater 3, 26, verschwinde im Namen Jesu. Das muss unsere Antwort sein. Wir sind und wir haben durch Jesus den Zugang zum Vater. Dann auch, wir sind überreich gesegnet. Das ist so ein starker Vers, der mir auch immer wieder reingeht. Auch Dinge, wo wir in Not sind und nicht weiter wissen, dann trotzdem reinsprechen und trotzdem Epheser 1,3. Da steht, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in alle Sphären. Alle himmlischen Sphären steht da. Wir sind gesegnet. Wir sind die Gesegneten des Vaters. Jesus sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Wir sind gesegnet, auch wenn wir es im Irdischen nicht sehen. Es steht fest, es ist fest gegründet in Jesus. Und ewiges Leben haben wir, da habe ich vorhin gesagt, Johannes 3,16. Dann mein Wert. Wir machen unseren Wert so viel abhängig davon, was die anderen denken, was die anderen empfinden, über uns gesagt haben. Ist alles schön und gut? Nein, ist es nicht. Aber es bewegt uns. Unsere Kinder auch. Es ist so wichtig in der Schule, was die anderen über einen denken. Ich habe mal meiner Tochter gesagt, also wo sie ein bisschen jünger war, hat das eine Mädchen gesagt, lila ist schön anzuziehen und die andere orange und die andere blau. Und da habe ich ihr gesagt, ja, willst du jetzt wie ein Papagei rumlaufen? Du musst wissen, was dir gefällt. Wenn dir violett gefällt, dann ziehst du violett an. Ist egal, was die anderen sagen. Und wenn dir rosa gefällt, dann ziehst du rosa oder blau an. Aber lauf doch nicht rum wie ein Papagei. Also innerlich meine ich, wisst ihr? Ich habe es ein paar Mal sagen müssen. Das ist einfach so ein Druck auch in der Schule von den anderen. Da entscheiden wir. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, mein innerer Wert ist unabhängig davon, von meinen Leistungen und von meinen Lebensumständen. Total unabhängig. Ich habe den Wert im Herrn, in Jesus, in Gott, dem Vater, durch Jesus. Da ist mein Wert drin. Und deswegen verstehe ich dann auch den Apostel Paulus und auch die Boten und Botinnen, dass die Dinge machen konnten, die sonst unmöglich sind. Mit Gottes Kraft, weil sie wussten, wer sie sind in Christus. Und mein Glaube erst an Jesus gibt mir auch diese Hoffnung, diese Festigkeit, den Mut und Einsatz zu bringen. Andersrum wäre es Gesetz. Wenn wir das machen, damit wir was bekommen, das ist total Gesetz. Das bringt uns nicht weiter. Ich habe mal nachgeschaut in der Bibel, wo gibt es Menschen, Zeugen, die festgehalten haben, wo es ganz sichtbar wurde, dass sie sicheren Halt und Festigkeit in Gott, dem Herrn, haben. Und das ist ganz stark hier der David auf der Flucht vor dem Saul. Also in Todesängsten, existenziell für sich und seine ganze Herrscher. Auf der Flucht vor dem Saul, da geht er her und singt dann nachher dieses Danklied. Er redet nicht und er betet nicht und murmelt nicht, er singt. Wenn wir da hinkommen, nicht nur zu reden und zu denken. Stellt euch vor, Jesus hätte das Evangelium nur gedacht, wir wären nicht hier. Er hat es gesprochen, es steht geschrieben. Und auch hier, David singt von der Befreiung, 2. Samuel 2, 22, 19. Da steht, der Herr ward mein Heil, der Herr ward mein Halt, mein fester Halt. Das haben sie alle erlebt. Josaphat, ganz starke Stelle, der rausgeschaut hat, ein Riesenheer hat sich gelagert. Die haben keine Chance, kann ich vergessen. David gegen Goliath, kann man fast sagen. Ein Riesenheer. Und er geht her, da in 2. Chronik 20, im 18 geht er vorher her und sagt, betet, sie gehen auf die Knie und beten zum Herrn. Und dann nachher in der 20 am Morgen sagt er seinen Leuten, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Sie haben einen gewaltigen Sieg davon getragen, ein absolutes Wunder, diese kleine Schar gegen dieses Riesenheer. Und dann sagt er nachher, glaubt euren Propheten und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Glück und Gelingen haben. Weil er selber, der König, ein Prophet war, weil er hat es vorausgesagt, dass sie siegen werden. Jesaja singt auch ein Danklied der Erlösten. Auch wie oft wird es dann als Dank gesungen. Siehe, Gott ist mein Heil und ich bin sicher und fürchte mich nicht. Und da, wo wir in Angst sind, wenn wir Psalmworte, Bibelworte nehmen und das hineinsprechen in die Angst muss immer noch fliehen. Die muss davon weichen. Paulus schreibt dann nachher dem Timotheus noch, 2. Timotheus 2,8, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Halt ihn fest. Schau es dir an. Der Timotheus war so, der hat so schwer gehabt, wenn du mal die Briefe liest, der hat es so schwer gehabt, der hat so oft einen gegen den Karren bekommen. Und Paulus hat ihm gesagt, was auch geschieht, auch in all deinem Leiden, halt fest an Jesus Christus. Halt daran fest. Und zum Schluss, die Zeit geht bei euch einfach immer so schnell rum. Ich weiß gar nicht, ihr seid. Zum Schluss ist einfach wirklich, wir dürfen, sollen wirklich weiter sagen, weil alle sollen diesen ewigen festen Halt haben. Es geht nicht nur darum, dass wir den Halt haben, das ist zuerst wichtig, auch immer wieder zu finden. Aber es geht darum, dass wir auch weiter sagen, wo dieser Halt zu finden ist. Und wenn wir das sehen im 1. Petrus 3,15, wo auch geschrieben steht, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, von dieser Hoffnung weiter zu sagen, weiterzugeben. Und dann noch stärker, der 2. Timotheus 4,2, weil mich auch mal jemand gefragt hat, ja, ich warte immer, bis dass ich den richtigen Moment spüre. So sage ich, in der Bibel steht es anders. Da steht drin, gebt es zur Zeit und zur Unzeit. Das machen nicht wir. Der Herr macht es. Und es kann sein, dass es für uns persönlich total schräg ist, jetzt jemandem ein Traktat zu geben. Und für den Herrn ist es goldrichtig. Es gibt keine Zeit und Unzeit, sondern es gibt keine Unzeit, sondern der Herr wird gelingen lassen, weil es ist Gottes lebendiges Wort, was wir weiter sagen und bezeugen. Vielleicht müssen wir das nicht so machen wie die zwei Vögel, die reißen ja das Maul auf, wie es nur geht, und der andere, der verdreht fast die Augen. Von der Inbrünstigkeit her schon, dass wir das Wort Gottes so weitergeben und weiter sagen, aber nicht so, dass der andere dann nachher fast vom Ast runterfällt. Es ist immer eine Einladung zum Leben, es ist eine Einladung zum ewigen Halt in Jesus Christus. Und dazu segne euch der Herr. Amen.